Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, die Plattform, hört ihr heute am Donnerstag um 16 Uhr. Am Mikrofon für euch in der nächsten Stunde Frank Rieddorf. Und ich freue mich ganz besonders heute auf einen speziellen Gast, der es genau pünktlich zu uns geschafft hat. Und ich freue mich sehr, dass er es zu uns bei Radio Free FM geschafft hat. Ich begrüße sehr herzlich den Professor Dr. Dr. Rademacher von der Universität Ulm. Herzlich willkommen.
Guten Tag, grüß Gott.
Sie sind der Leiter für das Institut für Datenbanken und künstliche Intelligenz und haben darüber hinaus noch weitere Betätigungsfelder, denen wir uns jetzt mal in der nächsten Stunde zuwenden. Anfangen würde ich Sie bitten, dass Sie mal ganz kurz etwas aus Ihrem Lebenslauf, dem Akademischen, kurz berichten, so als Einführung, dass man weiß, aus welcher Ecke Sie denn so akademischerweise kommen und wie es dann dazu gekommen ist, dass Sie in Ulm den Ruf bekommen haben.
Ich komme von der RWTH Aachen, Mathematik, habe also in Mathematik Diplom gemacht. Das war eine Zeit, da gab es die Informatik noch nicht. Die wurde damals aufgebaut, da war ich in Aachen involviert, habe dann in Aachen in Mathematik promoviert, in Karlsruhe in Wirtschaftswissenschaften, dann später in Aachen in Mathematik habilitiert und wurde Professor für angewandte Informatik in Passau. Von Passau wurde ich nach Ulm berufen. Hier wurde ein Forschungsinstitut im Bereich der künstlichen Intelligenz, das FAW, Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, durch das Land Baden-Württemberg und diverse Unternehmen, wie zum Beispiel IBM, HP und Daimler, gegründet. Und ich wurde hier berufen, dieses Institut zu leiten und gleichzeitig dann als Professor in die Universität, aber dann auch wieder beurlaubt und gleichgestellt. Und insofern habe ich also in Ulm schon sehr lange zwei Funktionen.
Und Sie haben ja noch weitere Betätigungsfelder, die jetzt auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun haben. Die Marktwirtschaft klingt ja erstmal nicht so, als würde die bei der Informatik angesiedelt sein. Ging zumindest mir so, als ich Ihren Lebenslauf recherchiert habe. Da sind Sie ja auch noch sehr aktiv, Stichwort im Club of Rome oder mit der Marktwirtschaft mit der Globalisierung. Das ist ja sozusagen das zweite Steckenpferd oder spielt es bei Ihrer primären Arbeit als Professor rein?
Das spielt da durchaus rein, weil ich mich allgemein mit der Intelligenz von Superorganismen beschäftige. Superorganismen sind Systeme, die aus vielen unabhängigen Komponenten entstehen. Man kann jedes Lebewesen als Superorganismus begreifen, man kann Insektenstaaten als Superorganismus begreifen, aber zum Beispiel auch Unternehmen oder auch die ganze Menschheit. Also insofern liegt es nahe, wenn man sich sehr abstrakt mit dem Phänomen der Intelligenz beschäftigt, dass man sich zum Beispiel auch fragt, wie intelligent agiert eigentlich die Menschheit als Ganzes und welche Fähigkeiten hat die Menschheit, ihre eigene Zukunft zu sichern.
Das klingt ja schon mal sehr, sehr spannend. Wie intelligent ist denn die Menschheit Ihrer Meinung nach oder der Meinung von Ihren Kollegen?
Es gibt darauf zwei Blickwinkel. Das eine ist, man kann sagen, die Intelligenz der Menschheit ist die Summe dessen, was die einzelnen Menschen können und wissen. Und dann ist die Menschheit ein unglaublich leistungsfähiges System. Man kann natürlich auch fragen, wie reaktionsfähig ist die Menschheit in ihren Strukturen und Institutionen, um auf Bedrohungen zu reagieren. Also man kann zum Beispiel die Fähigkeit der Menschheit, auf die Bedrohung des Klimawandels zu reagieren, vergleichen mit der Fähigkeit eines einzelnen Menschen zu reagieren, wenn er einen Tiger sieht. Und da stellt man fest, da ist natürlich der einzelne Mensch in seiner Fähigkeit, Informationen in Handlungen zu übersetzen, sehr viel leistungsfähiger als die Menschheit als Ganzes, weil die Menschheit des Ganzes eben keine vernünftige Informationsintegration hat. Mit den sozialen Medien entstehen jetzt solche Integrationen. Das heißt, man kann sagen, in einem gewissen Sinne machen die sozialen Medien die Menschheit als Ganzes intelligenter, reaktionsfähiger. Allerdings gibt es jetzt da wieder die komische Rückkopplungsschleife der Fake News und aller damit zusammenhängender Phänomene, die dann zwar die Menschheit agiler machen, aber möglicherweise agil zum falschen Ziel.
Aber sind uns dann nicht die Insekten überlegen, weil ein Ameisenstaat reagiert ja direkter auf Bedrohungen und kann direkter etwas dagegen unternehmen als die Menschheit?
Also man wird zumindest zugeben, dass die Ameisenstaaten biologisch sehr erfolgreich sind. Es gibt sie schon sehr lange. Und die Masse der Ameisen auf der Erde, also die Gewichtsmasse der Ameisen, kommt dann die Gewichtsmasse der Säugetiere ran. Das ist also durchaus eine sehr erfolgreiche Spezies. Trotzdem würde ich sagen, die Menschheit als Ganzes ist ein viel, viel leistungsfähigeres System als die Multiplikation von Ameisenstaaten.
Welche Leistungen sind denn damit drin? Wenn ein Organismus sich ja auch selber bedroht, müsste man da ja auch wieder Minuspunkte verteilen. Oder sagen wir mal andersrum, wie würden Sie diese Intelligenz überhaupt definieren, jetzt in Abgrenzung, wenn wir gerade das Thema mit den Ameisen hatten?
Also im biologischen Kontext ist die entscheidende Frage, ob man langfristig überlebt.
Das ist die Definition der Intelligenz.
So würde ich sie definieren. Ich würde sagen, die Intelligenz oder Kompetenz des Systems drückt sich darin aus, dass es langfristig überlebensfähig ist.
Das heißt, dann wären die intelligentesten Organismen irgendwelche Quastenflossler. Ich bin jetzt kein Biologe, ich weiß es nicht, aber es gibt ja durchaus Tierarten, die schon wesentlich länger auf dem Planeten sind als die Menschen.
Also die Zecke ist auch schon sehr lange da und es sind ganz viele Einzeller, also irgendwelche Bakterien und so, schon sehr lange da. Und das spricht zumindest mal dafür, dass man die und ihr Potenzial nicht unterschätzen soll.
Okay, aber man kann es jetzt nicht direkt mit dem Menschen vergleichen,
es oder? Hat keinen Sinn, weil wir würden natürlich sagen, bei Menschen, es geht noch um ganz andere Dinge. Es geht um Kognition, um Modellierungsfähigkeit, um die Fähigkeit, vollkommen neue Lösungen zu finden. Es geht um technische Intelligenz, es geht um soziale Koordinierungsmechanismen. Also wir sind ein so unendlich anderes, so ausdifferenziertes System, dass es nicht viel Sinn macht, uns mit einem Ameisenstaat oder jetzt mit einer Amöbe zu vergleichen. Wir sind einfach eine andere Kategorie. Ob wir in dieser Kategorie langfristig überlebensfähig sind, ist ein anderes Thema.
Aber Sie beschäftigen sich ja auch mit dem Thema Überbevölkerung, habe ich gelesen. Das spielt da ja wahrscheinlich mit rein. Würden Sie dann der Menschheit gute Prognosen geben? Stichwort Überbevölkerung, Stichwort Umweltverschmutzung. Würden Sie sagen, ja, Sie trauen das der Menschheit zu? Oder würden Sie eher eine negative Prognose wagen? Oder ist es eigentlich unmöglich zu prognostizieren?
Ich habe im Moment keine Sorge um das langfristige Überleben der Menschheit. Wir waren vor 50 Jahren 3 Milliarden Menschen, wir sind jetzt 7,5. Und vor 10.000 Jahren waren wir 20 Millionen. Also selbst wenn wir eine Klimakatastrophe und weitere Kriege und Migrationen und alles Mögliche in Gang setzen, werden wahrscheinlich immer noch ein paar Milliarden übrig bleiben, sagen wir mal 2 Milliarden, 3 Milliarden. Das ist dann viel, viel mehr, als wir in 1900 hatten. Das ist unendlich viel mehr, als wir vor 10.000 Jahren hatten. Also es geht meiner Ansicht nach in der jetzigen Situation nicht um das Überleben der Menschheit, es geht um die Qualität der Zivilisation. Wir haben in den reichen Ländern ein unglaublich hohes Niveau an Zivilisation erreicht. Und eigentlich würde man sich das für die ganze Welt wünschen. Und das ist auch das Ziel, an dem sich der Club of Rome orientiert. Können wir eine Welt des Wohlstands mit großer persönlicher Freiheit für 10 und auch 12 Milliarden Menschen hinbekommen, sodass wir in Frieden mit der Umwelt leben, sodass das Klimasystem stabil bleibt und wir eine langfristige Perspektive haben. Das ist das Thema, für das ich mich am meisten engagiere, obwohl ich diesen Ausgang nicht für den wahrscheinlichsten halte. Aber auch die etwas hässlicheren anderen Ausgänge sind nicht so, dass es dann keine Menschheit mehr gäbe. Mhm. Es werden nur sehr viele relativ kurzfristig dann nicht mehr da sein. Und es wird für die, die noch da sind, im Vergleich viel, viel hässlicher sein. Und das will man mit aller Macht natürlich vermeiden.
Das heißt aber, der Mensch hat ja diesen Schwerpunkt der Gerechtigkeit und diesen Schwerpunkt der Verträglichkeit mit der Umwelt sind ja menschheitsgeschichtlich relativ neue Aspekte. Das hat ja, glaube ich, so Ende der 60er, Anfang der 70er ist es ja so richtig aufgekommen. Haben wir da noch Nachholbedarf, was das betrifft, gerade was die gerechte Verteilung betrifft von Eigentum, von Besitz, von Wohlstand?
Also Sie hatten ja zwei Themen. Das eine ist der Frieden mit Umwelt- und Klimasystem. Das ist insofern relativ neu, als man sich vorher gar nicht vorstellen könnte, dass der Mensch über die Macht verfügt, die Umwelt zu zerstören und das Klimasystem aus dem Gleichgewicht zu bringen. Also das ist was relativ Neues und wir beschäftigen uns da jetzt mit seit, sagen wir mal, 1960. In Bezug auf Gerechtigkeit diskutiert die Menschheit schon sehr, sehr lange. Und wir haben eine Menge reflexhaft, impulsiv zu diesem Thema schon genetisch in uns. Das heißt, die Menschen sind unvermeidbar mit Gerechtigkeitsfragen schon immer konfrontiert, weil wir nur als Gruppe überleben konnten. Wir sind eigentlich eine sehr kooperative Spezies. Wir haben nur durch Kooperation überlebt. Aber Kooperation braucht eben auch Gerechtigkeit in der Verteilung, was anderes ist als Gleichverteilung. Mhm. Jetzt sind wir in einer Welt mit Milliarden Menschen, in einer Situation, auf die uns die Evolution nicht vorbereitet hat. Die Evolution hat uns Erfahrungen in Gruppen von vielleicht bis zu 200 Individuen mitgegeben. Wir müssen uns jetzt organisieren mit Milliarden Menschen. Das ist ein ganz komplizierter, schwieriger Suchprozess, weil auch das Gerechtigkeitsthema in sich sehr kompliziert ist. Und wir ringen eben mit diesem Problem und wir sind damit noch nicht fertig.
Weil wenn man jetzt so hinschaut, das Gerechtigkeitsthema ist sicherlich da, wird aber natürlich, so habe ich den Eindruck, immer auf die jeweilige Gruppe beschränkt. Das heißt, gegenüber der Gruppe, in der man direkt lebt, ist man sicherlich gerecht. Gegenüber anderen Gruppen bleibt diese Gerechtigkeit ja zwangsweise öfter auf der Strecke.
Ich würde es so positionieren. In den kleineren Gruppen, in denen wir operieren, also zum Beispiel in der Familie oder im Freundeskreis, da operieren wir sehr stark an den Gerechtigkeitserfahrungen der Evolution. Das ist relativ einfach und klappt meistens ganz gut, obwohl die Erbstreitigkeiten, die eintreten zwischen Geschwistern, wenn mal ein Haus vererbt wird, auch der Horror sein können. Wir haben dann natürlich angefangen, Erfahrungen auf der Ebene von größeren Systemen aufzubauen bis hin zu Staaten. Und auf der Staatenebene ist das auch einigermaßen gelungen, vor allen Dingen in den reichen Ländern. Mit den Sozialsystemen haben wir so etwas wie, sagen wir mal, ein Niveau an Minimalausstattung für alle realisiert. Und die Politik hat sehr viel mit der Ausgestaltung dieses Niveaus zu tun, also bei uns zum Beispiel im Umfeld von Hartz IV. Auf dem Globus haben wir im Wesentlichen nichts derartiges, weil wir diese Themen bisher nicht supranational angehen. Das heißt, im äußersten Fall ertragen wir noch einen Länderfinanzausgleich in Deutschland, aber einen Staatenfinanzausgleich auf EU-Ebene oder einen Weltstaatenfinanzausgleich auf UN-Ebene ist für die meisten der blanke Horror. Und je reicher die Länder sind, umso mehr ist es für sie der Horror, mit irgendwelchen Armen in Finanzausgleich zu gehen. Das heißt, da haben wir noch einen langen Weg vor uns.
Sehr gutes Thema, das wir jetzt auch gleich wieder aufnehmen werden. Wir machen jetzt eine ganz kleine musikalische Unterbrechung und steigen dann gleich wieder hier ein mit dem Professor Dr. Franz Josef Rademacher, heute bei uns bei Radio Free FM. Ganz kurzer Track vom lieben Jo Kraus und dann geht's weiter. große Themen hier bei Radio Free FM, bei der Plattform mit dem Herrn Radermacher. Und zwar, es geht um nichts Geringeres als um die Weltgerechtigkeit. Haben wir gerade gehabt. Wäre es überhaupt möglich, Stichwort Länderfinanzausgleich, wäre es möglich, wenn der Wille da wäre, das gleich zu verteilen und eine annähernde Gleichheit hinzubekommen?
Also zunächst bedeutet Gerechtigkeit nicht Gleichverteilung. Das bedeutete es nicht mal bei Karl Marx. Der Kommunismus hat gesagt, jeder nach seinen Bedürfnissen und nicht jeder das Gleiche. Mhm. Wir wissen aber mittlerweile auch, dass Systeme, die allen mehr oder weniger das Gleiche versprechen, in ihrer Dynamik und Motivationsfähigkeit so beschränkt sind, dass sie insgesamt so wenig zustande bringen, dass es einem auch nicht hilft, wenn man dasselbe hat wie alle anderen, weil es ist dann einfach furchtbar wenig. Also anders ausgedrückt, das größte Defizit des Kommunismus war, dass er nicht die Innovation hervorbrachte, die nötig war, um immer mehr Güter und Dienstleistungen hervorzubringen, damit es immer mehr Menschen potenziell immer besser geht. Wenn ich jetzt das, was da ist, pro Kopf gleich verteile, hat zwar jeder dasselbe, aber jeder hat fast nichts. Da ist es viel attraktiver, wenn ich in der Lage bin, ein vernünftiges Wachstum zu erzeugen, weil selbst der, der dann in dieser Gesellschaft zu den 10% gehört, die am wenigsten haben, trotzdem noch viel mehr hat, als er bei Gleichverteilung hätte, wenn wir in einem System ohne Differenzierung und Anreizstruktur wären.
Gilt größtenteils für die europäischen Länder. Wenn man jetzt aber in die afrikanischen, asiatischen, lateinamerikanischen Länder schaut, dürfte das ja nicht ganz so sein, oder? Dass er noch genug hat, dass er auch noch zufrieden ist. Weil da ist ja, sage ich mal, die untere Grenze doch durchaus niedriger als jetzt bei uns.
Da ist auch der Durchschnitt sehr viel niedriger. Mhm. Also der Durchschnitt ist sehr viel niedriger, die untere Grenze ist sehr viel niedriger. Das heißt, auch die Ungleichheit ist in diesen Ländern viel größer als bei uns. Mhm. Also anders ausgedrückt, wenn man überlegt, was ein vernünftiges Maß an Ungleichheit ist, dann kommt man in Verhältnisse, wie wir sie in den reichen Ländern haben. In den armen Ländern ist die Ungleichheit sehr viel größer. Also wir haben in dem Sinne balancierte Gesellschaften, die anderen haben Zwei-Klassengesellschaften. In den Zwei-Klassengesellschaften gibt es eine kleine Elitegruppe und die lebt so gut wie wir hier oder noch besser. Also die leben sogar so gut wie die Reichen hier oder sogar noch besser. Bei einer Bevölkerung, die um Faktor 10, 20, 30 schlechter lebt als der Durchschnitt bei uns. Das heißt, die Unterschiede sind am größten in armen Ländern, vor allem in den früheren Kolonialregimen und besonders exemplarisch in Brasilien und in Südafrika. Drum nennt man eine Bewegung in die Richtung auch Brasilianisierung.
Woher kommt denn dann die Ungerechtigkeit?
Gut, also zunächst mal hat man wieder das Problem zu definieren, was hier überhaupt gerecht und was ungerecht ist. Man muss sehen, dass wir in den reichen Ländern im Laufe der Zeit erkannt haben, dass wir den größten Wohlstand produzieren, wenn die Gesamtgesellschaft gut ausgebildet und gesund ist, wenn wir eine Demokratie haben, wenn alle mitreden dürfen. Das erhöht die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft. Wir haben das im Wesentlichen getan in den Konflikten der europäischen Nationalstaaten, im Kampf der Nationalstaaten gegeneinander. Also Napoleon hat zum ersten Mal die Kraft des Volkes in diesem Sinne entfaltet und Preußen und andere haben darauf reagiert. Also wir haben in Konkurrenzprozessen, die auf die Leistungsfähigkeit der Gesamtgesellschaft zielten, bei uns die Demokratie und ein vergleichsweise hohes Niveau an Ausgleich und als Voraussetzung dafür allgemeine Schulbildung, Sozialkassen, Krankenkassen durchgesetzt. Die Länder, die lange Kolonien waren, haben das alles nicht. Die sind im Grunde genommen Kolonialstrukturen, die von uns beherrscht wurden. Wir hatten ein Interesse an Ausbeutung. Wir haben dort mit einer kleinen Elite kooperiert. Und diese kleine Elite hat die Macht in diesen Ländern. Für diese Elite ist es hochattraktiv. Das heißt, die lebt auf unserem Konsumniveau in einem ganz armen Land. Also die haben Dienstleistungen ohne Ende, die wir gar nicht bezahlen könnten, weil die Dienstleistung im Wesentlichen bestimmt ist durch die Relation der Einkommen. Also die haben in der Spitze so viel wie wir und mehr. Und die Dienstleister kriegen ein Zwanzigstel von dem, was sie hier bekommen. Darum haben die alle 4-5 Hausangestellte.
Also ist das aber im Prinzip hausgemacht von den früheren Kolonialmächten?
Es ist ein Ausfluss der kolonialen Entwicklung. Und gäbe es das weltweite System nicht, gäbe es auch diese Eliten nicht. Also wenn ich in einem Land zum Beispiel Öl fördere, dann kann ich als Land dafür so viel Geld einnehmen, weil wir, die reiche Welt, so viel Geld für Öl ausgeben. Gäbe es uns mit unserem Reichtum nicht, die wir das Öl brauchen, hätten die armen Länder auch nichts, weil sie ja nur Öl hätten, aber niemand, der dafür bezahlt. Der Deal ist, wir wollen deren Öl. Und die Eliten verkaufen uns das Öl, halten es der eigenen Bevölkerung vor und wir profitieren indirekt von der Armut dieser Bevölkerung.
Dann haben wir aber keinerlei Veranlassung, das System zu ändern.
Wir haben zunächst einmal, wenn wir Gerechtigkeits- und ethische Fragen wegtun, kein Interesse. Und wir haben auch praktisch immer eine Politik gefahren, die, egal was wir in Sonntagsreden erklärt haben, diesen Zustand auch immer stabilisiert hat.
Weil wir davon Nutzen tragen.
Weil wir davon enormen Nutzen tragen. Wir tragen von vielen Prozessen der Globalisierung Nutzen. Und darum betreiben wir diese Prozesse auch. Und wir betreiben sie zum Teil nicht besonders fair gegenüber diesen armen Ländern. Die neue Situation, die wir jetzt haben, ist, dass sich Verhältnisse aufbauen, wo die Menschen in diesen Ländern einerseits über soziale Medien wissen, was es hier alles gibt, und andererseits die Situation dort so unerträglich wird, dass wir ein riesiges Migrationsproblem bekommen können. Wir haben das jetzt in einer ersten Welle erlebt. Und diese Probleme wiederum können unsere politischen Systeme total sprengen und haben fatale Auswirkungen. Also wie jetzt das Brexit-Thema oder damit auch verbunden das Trump-Thema. Das heißt, die Situation verändert sich jetzt insofern, als wir nicht mehr davon ausgehen können, dass die Welt einigermaßen stabil damit leben kann, dass es so viel Armut in den armen Ländern gibt, während wir so gut leben und Deals mit den Führern dieser Länder machen.
Das heißt, eigentlich müsste bei den reichen Ländern, die einzig gewachsen sein, doch ein bisschen was von dem Kuchen abzugeben. Ja, das, was ja im Prinzip auch die Länder selber früher mit ihrer Bevölkerung gemacht haben. Selbst der schlimmste Diktator hat irgendwann mal gemerkt, wenn es der Bevölkerung zu schlecht geht, habe ich auch kein gutes Leben. Mir kann es zwar sehr gut gehen, aber zumindest muss ich die Basis abdecken. Und das ist jetzt in vielen Ländern nicht mehr gewährleistet und das kann uns dann, um es mal salopp zu sagen, um die Ohren fliegen.
Genau, und darum ist die internationale Politik jetzt auch stärker als früher bemüht, zu Lösungen beizutragen. Und eines der Themen, an denen wir arbeiten mit der Bundesregierung, ist ein Marshallplan mit Afrika, um zu versuchen, die Wohlstandsentwicklung in Afrika deutlich zu verbessern, indirekt damit das Bevölkerungswachstum in Afrika irgendwo mal zu stoppen und letzten Endes in Afrika Bedingungen zu schaffen, die jungen Leuten Perspektiven geben, sodass man in Migration nicht die individuelle Lösung sieht.
Und was gäbe es denn da für Ansätze? Also ganz konkret, was können wir oder die Bundesrepublik in dem Fall machen, dass in Afrika genau diese Faktoren irgendwann mal zum Tragen kommen?
Also das Wichtigste, was man machen muss, ist, man muss Bedingungen schaffen, unter denen ein hohes Wirtschaftswachstum möglich wird, das aber gleichzeitig so sein muss, dass es Umwelt- und Ressourcenbasis schont. Und dann muss man immer fragen, wo sind Joker, wo kann man ansetzen? Mhm. Und in Afrika gibt es zwei ganz wichtige Joker. Das eine ist gigantische Aufforstung auf degradierten Böden in den Tropen, weil die Regenwälder sonst gefährdet sind, alleine in Richtung Austrocknen, weil wir das Holz als neue Ressource brauchen und weil das Wohlstand bringt, aber die Bäume, indem sie wachsen, auch noch wieder CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Das zweite ist, auf Millionen Hektar semi-arider Böden eine blühende Landwirtschaft generieren, insbesondere über massive Humusbildung. Einerseits für Wohlstand, Arbeitsplätze und die Ernährung Afrikas, auch bei wachsender Bevölkerung. Und dann auch hier wieder, mit Humusbildung entzieht man der Atmosphäre CO2. Das heißt, das Ziel ist, über biologische Sequestrierung, also biologische Prozesse, die CO2 aus der Atmosphäre rausholen, zur Lösung des Klimaproblems beizutragen und gleichzeitig Wohlstand zu generieren.
Wie bringe ich das jetzt in ein afrikanisches Land rein? Weil ich kann ja nicht das bei der Bevölkerung implementieren ohne die führende Masse. Die führende Masse in der Regel hat aber daran ja gar kein Interesse.
Die Sache ist etwas komplizierter. Die Afrikaner reagieren jetzt natürlich auch auf ihre internen Probleme mit dem Bevölkerungswachstum und der Unzufriedenheit der Bevölkerung, weil das bedroht die Machthaber auch. Die Staaten der Afrikanischen Union haben sich einen Plan gegeben, Afrika 2063. Das haben sie zum 50. Geburtstag der Afrikanischen Union beschlossen. Es gibt also einen klugen, langfristigen Plan. Der Marshallplan mit Afrika orientiert sich an diesen innerafrikanischen Planungen. Das heißt, man versucht mit Regierungen zusammenzuarbeiten, aber im Wesentlichen so, dass man über Projekte, die von Investoren bezahlt werden, eine hohe Wertschöpfung in Afrika ermöglicht, von der größte Teil in Afrika bleibt, zum Vorteil des Landes, auch der Eliten des Landes. Und damit die Wachstumsprozesse induziert, die gebraucht werden. Also das Entscheidende ist, dass man ein ökonomisches Vehikel der Wertschöpfung findet und dass es für Investoren attraktiv ist, sich zu beteiligen in Kooperation mit afrikanischen Regierungen und der Bevölkerung, die dort dann die Arbeitsplätze findet.
Und welche von den nicht-afrikanischen Ländern wären damit involviert?
Im Prinzip muss ja mal zunächst involviert sein, die Gruppe der Investoren. Mhm. Die Frage heißt vielleicht, welche Staaten würden sich in besonderer Weise bemühen, Bedingungen zu schaffen, die für Investoren günstig sind. Also es gibt eine Gruppe innerhalb der G20, das ist der sogenannte African Compact. Es gibt diese starken Aktivitäten der Bundesregierung, aber es gibt auch sehr starke Aktivitäten der Europäischen Union. Aus gutem Grund. Das Migrationsproblem von Afrika trifft primär die Europäer, trifft die Europäische Union. Wir haben im Moment Riesenprobleme innerhalb der Europäischen Union mit Migration, schon weil wir selbst die Flüchtlinge, die angeblich wegen Asyl bekommen, kommen ja nicht verteilt bekommen. Also wir haben Riesenprobleme bei uns im Moment in der EU. Und deshalb kümmert sich die EU um dieses Thema. Und es gibt dieses Jahr im November einen großen Europa-Afrika-Gipfel zu diesem Thema.
Hängen wir da nicht schon ein bisschen den Asiaten hinterher, was die Investoren betrifft? Haben die nicht schon einen Fuß weiter drin, chinesische, koreanische Investoren, die vielleicht nicht ganz so das Wohlergehen von Afrika und der Umwelt im Blick haben? Oder bin ich da fehl informiert?
Also nein, Sie haben schon recht. Es gibt viele chinesische und koreanische Aktivitäten, vor allem chinesische. Aus meiner Sicht ist das gut so. Die Chinesen verstehen was vom Thema. Natürlich verfolgen die ihre eigenen Interessen, aber wir haben in Afrika immer unsere eigenen Interessen verfolgt. Insofern sollten wir nicht darüber reden, wenn andere dasselbe tun. Wir sollten eher anerkennen, dass die Chinesen sehr viel Infrastruktur in Afrika tatsächlich realisiert haben. Und wir sollten uns bemühen, dass wir mehr tun als bisher. Wir haben letztlich die besten Verbindungen noch aus der Kolonialzeit, vor allem natürlich über die Franzosen und die Briten. Und wir sollten diese Verbindungen nutzen und stärken und durchaus in Kooperation auf G20-Ebene, also unter anderem mit Korea und China, Afrika helfen, aus der schwierigen Lage rauszukommen, in der sich Afrika befindet.
Also meinen Sie, es ist durchaus in der Lage, es ist durchaus realistisch, dass sich der afrikanische Kontinent unseren eher anpasst, was die wirtschaftliche Kraft oder auch die Zufriedenheit der Bevölkerung betrifft? Weil im Moment, wenn man jetzt so nur die Bilder vor Augen hat, sind da ja sehr große Diskrepanzen.
Ja, Afrika ist das größte Problem. Wir haben eine ganz andere Situation in China, wo man sehr erfolgreich die Armut überwunden hat. Wir haben eine interessante, wenn auch viel schlechtere Situation in Indien. Indien kann sich in keinster Weise mit China vergleichen, was die Entwicklungsprozesse anbelangt. Aber Indien ist trotzdem interessant als große Demokratie. Afrika ist in einer viel schlechteren Situation als Indien. Aber ich halte es durchaus für denkbar mit den Potenzialen in Afrika, wenn man es richtig macht, dass Afrika sich auf einen Weg wie Indien begeben könnte.
Mit diesen Worten gehen wir noch mal kurz in eine kleine musikalische Unterbrechung und sind bei der Plattform wieder gleich hier mit dem Professor Dr. Dr. Franz Josef Rademacher. Bis gleich. Die Plattform bei Radio Free FM und der Herr Professor Dr. Rademacher hat gerade ein etwas drastisches mögliches Zukunftsbild aufgemalt in der Musikpause, was die Migration aus Afrika betrifft, was ich jetzt in diesen drastischen Worten noch nicht so gehört habe. Wenn Sie vielleicht auch mal kurz so den Hörern noch mal zusammenfassen, wie Sie es mir gerade eben erzählt haben.
Man sollte wissen, im Moment leben in Afrika etwa 1,2 Milliarden Menschen. Bis 2050 werden das sicher 2,4 Milliarden sein. Die größte Sorge, die im Moment im politischen Bereich herrscht, ist, dass es bis zum Jahr 2100 4,4 Milliarden werden könnte. Also wir reden dann über mehr als 3 Milliarden Menschen dazu. Das ist sechsmal die EU. In Afrika und das unter Bedingungen des Klimawandels, wo man möglicherweise in Afrika an vielen Stellen nicht mehr vernünftig leben kann. Es droht eine unheimliche Migrationswelle über die nächsten Jahrzehnte. Manche in der Politik kalkulieren mit hunderten Millionen, die es versuchen würden, wenn man nicht Alternativen schafft. Wir können das nicht verkraften, wir können eigentlich kaum eine Million verkraften, dann drehen wir hier im politischen Bereich teilweise durch, dann kommen hier Parteien, die einen anderen Charakter haben, als wir das bisher hatten, das wird populistisch, da wird Renationalisierung gefordert, da kommen wir in alle Merkwürdigkeiten und jetzt muss man sich überlegen, Faktor 10, Faktor 100, das geht alles gar nicht. Da muss man hässliche Abwehrmethoden einsetzen, die wiederum mit unserer Grundphilosophie nicht kompatibel sind. Das führt in die Verrohung. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, dass wir uns damit beschäftigen, solche Entwicklungen in Afrika zu vermeiden.
Und zwar Gründe, die auch erstmal uns gut tun und nicht nur Afrika. Das ist dann
Es ist natürlich so, man kann letzten Endes sagen, wenn die Probleme in Afrika durchschlagen, versuchen sie auf zwei Beinen nach hier zu kommen und sind dann unsere Probleme. In dem Sinne sind dann auch Klimaprobleme in Afrika unsere Probleme. Das heißt, die großen sozialen und Umweltthemen auf dem Globus werden langsam zu unseren Problemen, während wir die bisher immer schön weit weg sahen. Wir waren immer im gelobten Land, bei gemäßigtem Klima. Wir hatten alle die Probleme nicht. Wir haben sie erzeugt, aber wir hatten sie bei uns nicht. Jetzt fangen sie über diese Zwei-Füße-Bewegung an, uns sehr unangenehm zu erreichen, was aber positiv gewendet zur Folge hat, dass wir uns jetzt damit beschäftigen.
Müssen zwangsläufig. Ja. Und Ihre Aufgabe ist es jetzt, diese Szenarien den führenden Politikern klarzumachen und daraus Handlungen erwachsen zu lassen.
Ich würde jetzt nicht formulieren, dass das aus irgendeinem gottgegebenen Sinne meine Aufgabe ist, sondern das ist das Thema, was mich interessiert, wo ich mich mit beschäftige, wo ich versuche, einen Beitrag zu leisten. Es gibt viele in der Politik, die die Dinge ähnlich sehen wie ich. Es ist also nicht so, als müssten da alle missioniert werden. Die Probleme liegen oft nicht im Verstehen, sondern in den objektiven Bedingungen. Also in dem, was die USA tut, was Russland tut, was China tut. Da ist Europa dann ja auch nur ein Mitspieler. Deutschland ist nur ein Mitspieler in Europa. Die Möglichkeiten unserer Kanzlerin sind da schon sehr begrenzt. Und in einem solchen Umfeld versuchen wir eben vor allen Dingen auf der Basis vernünftiger Analysen, die auch teils mathematischer Natur sind, nämlich Analysen in Bezug auf die komplexe Wechselwirkung dieser Faktoren miteinander, ganz in der Tradition des Club of Rome, versuchen wir Hinweise zu geben, was kommen könnte und was man tun könnte.
Nochmal kurz, weil Sie den Club of Rome jetzt angesprochen haben. Das ist ein Verein, wo sich diverse große Köpfe zusammengetroffen haben und diese Szenarien zusammenarbeiten? Oder stellen Sie es besser vor?
Ja, so ungefähr. Also es ist das, was man einen Think Tank nennt, also eine Vereinigung von Personen, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Der Club of Rome hat vor gut 40 Jahren mit dem Buch Grenzen des Wachstums eine bestimmte Debatte angestoßen und ist sehr bekannt wegen dieses Anstoßes und ist ein relativ exklusiver Club von Leuten, die sich weiterhin und immer mit diesen Fragen beschäftigen und sich regelmäßig öffentlich äußern.
Und da gibt es jetzt eben diesen Ansatz, den Sie jetzt genannt haben. Gibt es andere Ansätze, wo Sie sagen, die sehe ich kritisch oder die sind falsch? Wenn man jetzt sagt, der nationalistische Ansatz, was in Amerika jetzt läuft mit dem America First oder ich ziehe mich in sich zusammen, ist das heutzutage überhaupt noch möglich? Oder wo würde das hinführen, wenn mehr und mehr Staaten, jetzt beispielsweise Ungarn, USA oder so, diese Eigenfokussierung noch mehr in den Mittelpunkt nehmen und nicht nach außen irgendwie kooperieren möchten?
Also der amerikanische Ansatz ist ja absurd, weil das ist das stärkste, reichste, mächtigste Land der Welt und erklärt jetzt, wir wollen American First. Ja, also
absurd. Noch mehr First.
Es geht doch nicht absurder, ja. Also die Probleme auf der Welt sind ja mal die Probleme der Leute, die zurückliegen. Und die Frage ist, wie wir die nach vorne bringen. Und jetzt kommt der Allerstärkste und sagt, nein, nein, das hier ist alles ganz ungerecht. Ich will America First und mich interessieren internationale Verträge nicht und so weiter und so fort. Der Punkt ist, wenn wir zurückgehen in nationale Lösungen, dann werden wir einerseits merken, dass das vielfach gar nicht geht. Das heißt, der Integrationsstand der Welt ist so hoch entwickelt und die Möglichkeiten der modernen Medien und der modernen Transportsysteme sind so weit entwickelt, dass man eigentlich vernünftig auf die nationale Ebene gar nicht zurück kann. Wenn man es dann dennoch versucht und wenn man es mit der Größe Amerikas schaffen würde, dann ist es eher wohlstandsmindernd. Also dann würde sich Amerika auf einem niedrigeren Wohlstandsniveau einmauern, könnte vielleicht in den Verteilungsfragen ausgeglichener sein als heute, aber auf der Basis eines insgesamt kleineren Kuchens. Und natürlich würde das Kapital, und das ist ja die stärkste Kraft, würde sich in ein so eingemauertes Amerika nicht gerne einspannen lassen, nicht gerne einmauern lassen, würde versuchen, woanders auf der Welt aktiv zu werden.
Es muss immer fließen.
Es muss vor allen Dingen Rendite generieren. Ja. Das ist die stärkste Kraft ist die Sucht nach Rendite. Und man sucht sich die Stelle, wo das am besten geht. Und indem dieses Kapital, das dann zu einem größeren Teil woanders versucht, geht es natürlich zu Lasten des Wohlstands in den USA. Das heißt, selbst die USA werden mit diesem Weg in Probleme kommen, ärmere Länder erst recht.
Woher kommen dann diese nationalistischen Bestrebungen? Sind die jenseits von jeglicher Vernunft? Sind die im emotionalen Bereich angesiedelt? Oder wo kommt es denn her überhaupt?
Aus meiner Sicht resultieren die aus einer ungerechten Ausgestaltung der Globalisierung. Das heißt, wir haben eine Globalisierung betrieben, die hat immer mehr Güter und Dienstleistungen produziert, zum Beispiel auch in den USA. Die Eliten haben sich daran weit überproportional bereichert und gleichzeitig hat ein Teil der US-Bevölkerung substanzielle Prozentpunkte seines Lebensstandards verloren. Also, obwohl mehr da war, haben viele im Land verloren. Das sind die, die ihren Arbeitsplatz an chinesische Arbeiter verloren haben. Gleichzeitig haben Reiche in Amerika dicke daran verdient, dass das genau so gemacht wurde. Und sie haben von ihren dicken Zugewinnen an die, die die Verlierer waren, nichts abgegeben. Also sie haben im Grunde genommen die Globalisierung benutzt, um Teile der eigenen Bevölkerung auszuplündern in einem Wachstumsprozess, in dem sie sich doppelt bereichert haben. Und das schafft die Aggression. Die Bevölkerung merkt das irgendwann Das heißt, ich kann da nicht wahr sein. Wir haben ja dauernd Wachstum, es ist immer mehr da. Und bei mir ist nur noch halb so viel in der Lohntüte wie vor 20 Jahren. Das darf da wohl nicht wahr sein. Was ist das hier für ein Land, wo sowas stattfindet? Und dann sucht man die Schuld in der Globalisierung. Die Schuld liegt aber in einer US-Politik, die Eliten begünstigt zulasten der Bevölkerung. Trump ist jetzt das interessante Phänomen, dass jemand auf diesem Ticket gewählt wird, der verspricht, das Problem zu lösen, der aber selber zu den Profiteuren gehört und dessen Rezepte im Wesentlichen auch nur von der Art sind, dass die Profiteure nochmal profitieren. Nämlich Steuern für die Reichen absenken, um angeblich den Ärmeren zu helfen, und dann verspricht er noch, die Grenzen zuzumachen. Aber wenn er die Grenzen zumacht, dann wird es zwar ein paar Arbeitsplätze geben, aber alle T-Shirts werden teurer. Das heißt, das Trumpsche Versprechen lässt sich gar nicht einlösen. Aber auf dem Ticket der Unzufriedenheit mit seiner Unverfrorenheit hat er es geschafft, dass man ihn gewählt hat, weil man jedenfalls die politische Klasse nicht mehr wollte, weil man der nun wirklich nicht mehr glaubte.
Jetzt ist ja Amerika aber ein relativ gebildetes Land, verglichen jetzt weltweit Standard mit anderen Ländern. Das heißt, ich könnte noch nachvollziehen, wenn in Entwicklungsländern, wo einfach die Bildung und dieses Verständnis, was Sie erklärt haben, ich muss es ja auch erstmal begreifen. Ja? Wenn ich das nicht verstehe, wie das ganze System funktioniert, dann kann ich mich ja relativ leicht hinters Licht führen lassen und sagen, ja, das sind ja nur die Bösen, die und die schuld. Ja? Aber in einem Land, in dem ein großer Entwicklungsstandard ist, dürfte doch sowas eigentlich nicht passieren.
Die USA ist in Bildung der breiten Bevölkerung unter den OECD-Staaten eines der am schlechtesten platzierten Länder. Anders ausgedrückt, die USA haben Elite-Unis und da studieren sehr viele Studenten aus anderen Ländern. Und es kostet viel Geld. Aber die USA haben viele, viele Millionen Menschen mit ganz schlechter Ausbildung. Und dann haben sie auch noch ein politisches System, in dem diese Ausbildungssysteme sehr stark lokal platziert sind. Also auch mit lokaler Hoheit über Inhalte. Und sie sind dann eines der Länder, die beispielsweise die Evolution im Unterricht leugnen. Also es muss neben der Evolution das sogenannte Design durch Gott diskutiert werden, Intelligent Design, also die Bibel. Die USA haben Staaten, da wird der Klimawandel geleugnet, da darf man gar nicht wissenschaftlich behaupten, es gäbe ihn. Das ist einer Karriere absolut negativ beigeordnet. Also man muss sich völlig von der Vorstellung trennen, wir hätten hier das Land der höchsten Aufklärung mit der höchsten Bildung. Da sind wir in Deutschland viel, viel weiter, sind wir in Großbritannien viel weiter, sind wir in Frankreich viel, viel weiter.
Ein etwas leicht vernichtendes Urteil für unsere Freunde aus Nordamerika. Wir machen jetzt noch mal eine kleine musikalische Unterbrechung und sind sofort wieder hier beim Thema bei der Plattform. Die Plattform bei Radio Free FM mit dem Herrn Professor Dr. Radermacher, und wir kommen jetzt wieder zu seiner eigentlichen Ausbildung zur Mathematik, und da geht es jetzt um die Verteilung. Wie verteile ich etwas gerecht? Weil dann haben wir den Bogen gespannt von der Globalisierung hin zur Mathematik.
Es ist eine interessante Frage, wie die Einkommensverteilungen aussehen in Staaten, die relativ gut funktionieren. Da weiß man, die europäischen Staaten gehören zu den Besseren, die nordeuropäischen zu den Besten. Und die Frage ist, welche Parameter der Verteilung denn nun ausschlaggebend dafür sind, dass irgendwas gut funktioniert oder nicht gut funktioniert. Man spricht da von dem sogenannten produktiven Ungleichheitsbereich. Also die Frage ist, in welchem Bereich ist Ungleichheit hilfreich und produktiv und wo nicht? Und wir wissen zwei Dinge: Wenn wir zu viel Gleichheit haben, also zu sehr in Richtung Kommunismus kommen, dann funktioniert es nicht gut. Wenn es aber zu ungleich ist und man kommt in Richtung Zweiklassengesellschaft, funktioniert auch nicht gut. Also es gibt irgend so eine Art Mitte, wo das dann ganz gut funktioniert, und die Europäer liegen da drin, und es ist eine der Überlegungen, die heute diskutiert werden, dass man die Ausgestaltung der Einkommensverteilung in diesem mittleren Range zu einem Thema der Wirtschaftspolitik macht. Und die OECD verfolgt dieses Thema explizit. Das heißt, die OECD schreibt regelmäßig den nationalen Regierungen, wenn die Schere aufgeht und sagt, das ist nicht gut, das kostet Wohlstand, das kostet Balance, das kostet sozialen Frieden, guckt, dass er hier mehr Ausgleich hinbekommt und würde es in die andere Richtung gehen, würde sie auch reagieren.
Also es gibt sozusagen Expertentipps für Regierungen, wie der, ihrer Meinung nach die Verteilung so ist, dass das Land am meisten, und zwar alle, profitieren. Ja. Dass es natürlich immer noch Arme und Reiche und besonders Wohlstand gibt, das braucht man, aber dass es im Prinzip, wie sagt man so schön, dass die Schere nicht zu weit auseinandergeht.
Genau, aber auch nicht zu wenig. Mhm. Also es gibt dann den sogenannten Gini-Koeffizienten und der sollte zwischen 0,25 und 0,35 liegen und da weiß man also einigermaßen gut Bescheid, was man tun sollte. Und es ist eines der Themen, für die ich mich auch politisch einsetze, dass man das explizit thematisiert und verfolgt. Dahinter stehen natürlich Erfahrungen über das, was funktioniert und was nicht funktioniert und was nun gerecht ist und nicht gerecht ist. Und es gibt da eine sehr schöne, sozusagen empirische Schiene, wie man überprüfen kann, was Menschen gerecht finden und was nicht. Und das aus meiner Sicht schönste Beispiel ist das sogenannte Ultimatumspiel. Da hat man zwei Personen und da kommt ein reicher Onkel aus USA und legt 1.000 Euro auf den Tisch und sagt dann willkürlich zu einem von beiden, du kannst dir nehmen, so viel du willst, lass dem anderen den Rest oder der anderen. Sofern der Zweite akzeptiert, was du übrig lässt, darfst du behalten, was du hast, der Zweite darf es behalten. Wenn er aber nicht akzeptiert, bekommt ihr beide nichts. Und jetzt ist ja die Frage, wofür würde man eigentlich votieren? Und da gibt es viele Leute, die sagen, ja, das muss man 50-50 machen. Und wenn der andere mir nicht 50-50 anbietet, dann sage ich, nein, mache ich nicht mit, ja. Es gibt Leute, die eine strikte Ausbildung in den Wirtschaftswissenschaften haben, die sagen, ja, von 1.000 Euro gebe ich dem anderen einen Euro.
Hat er mehr als vorher.
Und wenn der das nicht akzeptiert, dann ist der ein Neiddebattler. Das ist so ein ekelhafter Neidtyp. Der gönnt dem anderen den Fortschritt nicht. Obwohl er einen Euro umsonst kriegt, weigert er sich, das zu akzeptieren. Und da stehen die Positionen hart gegeneinander, was richtig und falsch ist. Der Mensch hat von der Evolution her eingespielt eine gewisse Tendenz, so bei einem Drittel. Da ist die untere Grenze, wo man normalerweise nicht mehr akzeptiert.
Da lässt man es lieber sozusagen verfallen.
Dann kriegt keiner was, dann ärgert man wenigstens den anderen, diesen Geizhals, der nur 250 Euro abzugeben bereit ist. Dann sage ich einfach nein, dann kriegt er eben gar nichts, ich kriege auch nichts. Man muss jetzt allerdings eines ganz Wichtiges dazu sagen. Wenn ich jetzt aus 1.000 Euro 1.000 Millionen Euro mache, wenn es plötzlich um eine Milliarde geht und mir bietet einer 1%, 2% dieser Milliarde an und das sind 2 Millionen oder das sind 20 Millionen, dann wird es vielen schwerfallen, Nein zu sagen. Weil sie sagen, das ist für mich so viel Geld, das nehme ich, egal wie wenig mir angeboten wird. Man sieht daran aber auch, dass der sehr viel hat, in Verteilungsfragen enorm im Vorteil ist gegenüber einem, der wenig hat. Weil der wenig hat, der wird auch noch wenig akzeptieren, weil es für ihn trotzdem viel sein kann. Umgekehrt, wenn es statt um 1.000 Euro um 10 Euro geht, da wird man bei dem Angebot von 3 Euro gleich Nein sagen, weil man das verkraften kann und dann dem anderen wirklich sagt, wenn du mir keine 5 Euro gibst, dann lass es.
Da kann man sich's dann erlauben, neidisch
zu sein. Da kann man es sich erlauben. Und, no. Aber daran merkt man auch die ganze Komplexität der Gerechtigkeitsfrage, wenn man sie hier als eine persönliche Entscheidung über derartige Angebote sieht.
Mhm. Okay, das ist natürlich, ja, es ist natürlich bestimmt ein spannendes, man macht diesen Test nochmal einen ganz anderen Drive rein, wenn ich das um diese Summe erhöhe. Weil damit kann ich mich dann quasi von meinem Neid und Gier loskaufen, weil dann sage ich, gut, hat er, aber ich mache damit so einen guten Schnitt, dass ich dann bin ich quasi eingekauft
sozusagen. Und das Interessante ist, es gibt Experimente an Schimpansen. Und die haben schon dieselbe Ablehnungshaltung wie Menschen gegenüber ungerechten Angeboten. Mhm. Das heißt, wir empfinden sowas wie unter einem Drittel oder unter einem Viertel bei einer überschaubaren Summe als völlig unerträglich. Das ist auch aus der Evolution heraus nachvollziehbar. Mhm. Und Schimpansen auch.
Ich kenne das Experiment mit kleinen Kindern, mit Süßigkeiten, wo das dann eben genauso läuft und dann wird eben getestet, ab wann die zu weit vorausschauen können und sagen, Gott, habe wenigstens ich einen Bonbon und andere 10. Ja, besser als gar keiner hat eins. Ist ja dann im Prinzip
so eine ähnliche
Sache. Aber das zeigt natürlich, dass es ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, weil die Ungleichverteilung ja schon da ist.
Genau.
Wenn man jetzt neu Tabula Rasa neu anfangen könnte, wäre das natürlich gerade für den Mathematiker, hätte ein weißes, leeres Blatt, und das ist natürlich eine schönere Aufgabe, oder er hat nicht so viele Behinderungen im Weg zu stehen.
Ja, wir haben auch das Resultat, dass jede Form von Verteilung in sich eine Tendenz hat, sich zu perpetuieren. Mhm. Also anders ausgedrückt, auf einem hohen Ausgleichsniveau ist es so viel einfacher, ein hohes Ausgleichsniveau zu sichern, dass man dann in der Regel auch ein hohes Ausgleichsniveau sichert, weil man ja sowieso schon ein hohes Ausgleichsniveau hat.
Mhm. Darum können wir es uns in Deutschland leisten, Bundesfinanzausgleich, auch wenn eigentlich einige da ein bisschen die Zähne knirschen, die Bayern immer sagen, wollen wir nicht bezahlen. Genau. Ja? Aber es ist jetzt nicht dann so, dass das Land dadurch in die Armut driftet.
Genau, und es ist auch nicht ein Loch, ein Fass ohne Boden, sondern das mit einer überschaubaren Summe kriegt man die Sache auch gut stabilisiert und hat den Vorteil der Stabilisierung. Aha. Während bei großer Ungleichheit ist es so teuer, diese Ungleichheit irgendwo einzuebnen, und der Weg ist so lang und mühsam, dass es so frustrierend ist, dass man das einfach nicht macht.
Das war auch jetzt schon das Schlusswort. Die Sendung gibt es zum Nachhören. Wir werden einen Podcast machen, der kommt dann auf die Homepage von www.freefm.de und werden wir auch auf Facebook veröffentlichen, und da werden Sie dann noch ein paar Büchertipps mit dazugeben für Leute, die sich für dieses gesamte Thema der Globalisierung, Club of Rome, oder auch der ungleichen und der gleichen Verteilung interessieren. Und dann hoffen wir alle, dass wir das Ganze ein bisschen besser machen. Und im eigenen Interesse haben wir jetzt gelernt, um unser Land zu schützen, müssen wir sozusagen diese Hilfe für die anderen Länder dringend betreiben. Und selbst wenn der humanitäre Aspekt ausgeblendet werden sollte, um uns zu retten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist in der Tendenz ganz gut.
Okay, dann bedanke ich mich sehr herzlich beim Professor Dr. Dr. Rademacher von der Uni Ulm, und ich hoffe, irgendwann mal darf ich Sie wieder hier begrüßen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Wiedersehen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.